Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hygieneschleuse. Wir haben heute spannende Gäste für euch eingeladen. Und zwar haben wir Willi und Nina da von Hof zu Haskenau. Und wir wollen gemeinsam heute mit euch über Putenhaltung, über euren Betrieb sprechen und wie ihr zur Landwirtschaft gekommen seid. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch, dass wir hier sein dürfen.
Ja, bei uns ist das so ein Ritual, wenn wir Gäste in unseren Podcast einladen, dann starten wir immer, wie es der Name schon sagt, in unserer Hygieneschleuse mit dem Einduschen. Und das machen wir bei uns immer, ja, durch ein paar Fragen, die wir euch stellen. Heute haben wir uns überlegt, dass wir euch einen Satz Anfang geben und ihr den dann einmal beenden dürft. So lernen wir euch dann direkt besser kennen und unsere Zuhörer auch. Starten wir mal mit Willi. Ein perfekter Tag beginnt für mich mit
Ruhe im Putenstall.
Wäre das bei dir auch so, Nina?
Ja. Ich
bräuchte erstmal eine Tasse Kaffee, bevor ich in den Putenstall gehe.
Das ist auch so die klassische Antwort, die ich erwartet habe, glaube ich.
Nee, ich stehe morgens auch ziemlich an und gehe raus.
Und bist du dann so ein Spätfrühstücker quasi?
Ja.
Also nach der ersten Stallrundgang?
Genau, da wird irgendwie 9 Uhr, 10 Uhr gibt es dann ein Frühstück und dann wird weitergeguckt.
Macht ihr es dann auch gemeinsam? Also frühstückt ihr dann gemeinsam so oder?
In der Regel ja, wenn das der Ablauf zulässt, ne?
Ja, Nina, gute Hygiene bedeutet für mich
gesunde Puten.
Und bei dir?
Einfach umzusetzen.
Mhm. Und mit einfach umzusetzen heißt dann für dich so einfach wie möglich in der Anwendung? Also, dass es einfach praktikabel ist?
Ja, dass wir zum Beispiel nicht mit Stiefeln in den Stall gehen, sondern mit diese Gartengaloschen haben, weil die kann ich schneller ausziehen als so ein Stiefel.
Okay.
Und dann geben sie, also dann wechsle ich die Schuhe auch jedes Mal immer, wenn ich aus dem Stall rausgehe.
Ja. Willi, mich würde interessieren, diese Woche war ich im Stall zufrieden mit.
Also wir haben diese Woche viel Stall gewaschen, also der Hochdruckreiniger lief durch. Es ist nicht viel kaputt gegangen, das ist...
Das ist doch auch schön.
hat Vorteile.
Ja.
Und Nina, letzten Durchgang, hast du was gelernt?
Ist auch gemein, so spontan.
Ja, ist echt gemein. Im letzten Durchgang habe ich viel gelernt, weil ich auch noch an der Hochschule Osnabrück bin und da den Poetry Professional Kurs mache. Und dann lernt man noch mehr Theorie und das hat mir echt geholfen.
Also die Theorie in die Praxis zu überführen.
Genau, ja.
Oder umgekehrt.
Ja.
Ja, spannend. Vielen Dank.
Ja, du hast gerade schon gesagt, mehr über Putenhaltung lernen. Wir wollen kurz einmal ein bisschen mehr über euch lernen. Vielleicht wollt ihr euch beide einmal kurz vorstellen, dass wir ein bisschen besser wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ladies first, ne?
Ja. Ja, mein Name ist Nina. Ich komme ursprünglich aus Lipborg. Ich habe in Soest Landwirtschaft studiert, Bachelor und Master. Und dort habe ich auch Willi kennengelernt und bin dann mit nach Münster gegangen auf seinen elterlichen Betrieb. Und seitdem bin ich viel im Putenstall und mache Social Media.
Ich bin Wilhelm, mittlerweile 30 Jahre alt, bin gelernter und studierter Landwirt. Wohnhaft in Münster, komme da von dem Betrieb, den ich jetzt mit Nina zusammen weiter bewirtschaften werde.
Was habt ihr so für Hobbys? Also gibt's noch was als außer Landwirtschaft und
hat er noch was Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir mein Pferd, das ist auch mit auf dem Hof. Also das ist auch eigentlich das Schöne an der Landwirtschaft, dass man so ein bisschen in der Regel flexibel seine Zeit einteilen kann und dann auch mal tagsüber sich um sein Pferd kümmern kann. Ansonsten gehen wir zum Pilates.
Beide?
Ja, genau, Reformer Pilates.
Das ist eine super schöne Vorstellung gerade.
Ja.
Bist du freiwillig da, Willi?
Ja, schon. Also gefühlt ist das so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen.
Nein, wirklich?
Ja, weil eine Freundin von meiner Mutter betreibt das Pilates-Studio. Mhm. Und mein Vater hatte einen Unfall und da war er auch, dann während mit begleitend zu Reha hat er da mit diesem Reformer Pilates angefangen. Und dann wurde da viel darüber geredet und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und darum wollte ich auch wissen, wie das aussieht. Und jetzt sind wir da in so einem Kurs drin.
Macht ihr auch so richtig Reformer Pilates, yeah, also auf diesem Gerät?
Auf diesem Ding, ja.
Yeah. Ich finde, das sieht immer, ich habe das noch nie gemacht, aber ich finde, das sieht immer super anstrengend aus.
Ja, das ist anstrengend.
Ist
ja.
Ist anstrengend.
Aber cool, dass ihr das so zusammen macht.
Ja, ist ein guter Ausgleich auf jeden Fall.
Ich habe jetzt zwar keine Vorstellung von dem Gerät, aber das erklärt ihr mir nachher.
Können wir gerne
aber
machen.
Aber ich war einmal beim Zumba mit.
Sehr viele Bilder in meinem Kopf gerade auf jeden Fall. Ja, also ja, trefft heute hier auf so ein bisschen zwei, ja, Puten-Neulinge. Also wir sind auf jeden Fall nicht ganz so im Thema drin wie ihr. Puten ist ja doch immer irgendwie ein Thema, was jetzt im Geflügelbereich nicht das Präsenteste ist. Deswegen müsst ihr uns mal so ein bisschen abholen. Wie hält man Puten oder wie haltet ihr eure Puten? Wie läuft da so ein Durchgang ab?
Also wir kriegen die Puten mit so ungefähr, wenn die 35 Tage alt sind, dann kommen die in einen Lusianerstall, heißt das. Also heißt die Bauform, das ist ein Offenstall. Die Seiten sind komplett, also da ist dann 1,50 Meter hoch gemauert und dann darüber ist das Abgang mit einer Jalousien, worüber wir auch die Temperatur im Stall steuern. Und dann ist die Pute da im Stall, hat dann Futterbahn, Tränkelinien, ist das ähnlich wie im Hähnchenstall, sieht das aus. Die Technik ist vielleicht ein bisschen größer, weil dieses Tier auch größer wird, aber ist dann alles sehr vergleichbar. Und
Wie lange bleiben die Puten dann bei euch? Also in welchem Alter oder Gewicht ziehen die ein?
5 Wochen ungefähr und so ein Putenhahn wird ungefähr 21 Wochen alt.
Hähne und Hennen gemischt oder ist das schon getrennt?
Das ist getrennt.
Ist schon getrennt.
Also wir sind ein reiner Hahnmastbetrieb.
Okay.
Das ist eigentlich üblich. Also mein Opa, der ist damit angefangen, der erzählt noch, dass sie im Putenstall die aussortiert haben. Aber soweit ich zurückdenken kann, ist Hahn- und Hennenmast immer getrennt gewesen.
Okay. Aber bei euch gibt es dann auch nur Hähne.
Ja.
Und die werden ja ganz schön groß. Also da gucke ich jetzt gerade Nina an. Die werden ja ganz schön groß. Also du hast das ja, du kennst es von Geburt an, Willi, wahrscheinlich. Oder wenn dein Opa schon früher Puten hatte. Wie war das so für dich das erste Mal, wenn du so in den Stall gekommen bist und da gucken dich so große, große Geflügeltiere an?
Tatsächlich das erste Mal, wo ich im Stall war, da haben wir geimpft. Da waren die Tiere noch recht klein. Das weiß ich noch. Da fand ich das alles ganz süß. Die sahen noch ganz niedlich aus. Man konnte die auf den Arm nehmen. Und ja, dann zum Ende hin, wenn die dann echt groß sind und 23 Kilo haben, hatte ich am Anfang schon Respekt, weil die Puten sind ja auch aufdringlich, muss man sagen. Also sie sind neugierig. Einfach neugierig.
Ja.
Und die drängen sich alle um einen, ne? Und gucken, picken dann auch mal oder springen auch mal an einem hoch. Aber irgendwie, also man hat sich dann auch schnell dran gewöhnt. Wenn man dann weiß, wie man sich zu verhalten hat, dass man einfach ruhig bleiben muss und einfach ganz normal weiter durchgehen muss, dann habe ich mich ganz schnell daran gewöhnt.
Und die Puten werden ja bei euch konventionell gehalten, richtig?
Genau, ja.
Könnte ich so aus eurem Instagram-Account entnehmen. Aber ich habe da auch einmal zwischendurch was gelesen von biologischer Haltung, dass ihr da irgendwie mit dem Gedanken spielt. Ist das noch aktuell oder?
Momentan ist das noch aktuell. Also wir haben ja während Corona haben wir ja die Entscheidung getroffen, haben den Bauantrag gestellt. Das läuft auch alles noch. Wir wollen das auch noch machen. Man muss halt jetzt irgendwie schauen, wann wir mal eine Baugenehmigung bekommen. Das ist alles gar nicht so einfach, wie wir gedacht hatten.
Und warum habt ihr euch für den Schritt entschieden? Oder wie kam der Gedanke, das umzustellen?
Ja, während Corona war das finanziell auch sehr interessant. Aber auch, also was ich persönlich ganz schön finde, ist diese Puten, die draußen laufen. Dann diese ganz andere Rasse, die einfach robuster ist. Und ja, wir hatten uns ja auch überlegt, dass wir eventuell gerne, weil wir auch ja nah an Münster sind und diesen Standort haben, mal gerne ein paar Puten direkt vermarkten würden. Und das hätte dann mit diesem Bio-Konzept einfach gut zusammengepasst.
Und es ist ja bei euch wahrscheinlich baulich. Der Stall, du sagtest vorhin ja, die ersten 1,20 sind gemauert. Relativ einfach umzusetzen, ne? Was heißt biologisch dann halt? Also klar, Futter ist dann biologisch, aber was bedeutet das im Stallumbau theoretisch?
Also es war erst geplant, dass wir einfach nur in die Wand, ich glaube 20 Löcher waren das, reinschlagen müssen und halt die Weide außenrum einzäunen.
Mhm.
Okay, das hört sich ja eigentlich erstmal machbar an.
Ja, aber dadurch, dass sie den Bauantrag kam, das jetzt raus, dass sie noch einen Wintergarten anbauen müssen. Okay. Also einfach jetzt den Bereich an einer Seite vorher ein Dach drüber und ein Draht drum, das ist ein Kaltscherraum oder Wintergarten nennt man das. Und dass dieser Wintergarten dann die komplette Seite offen hat. Das ist jetzt so die bauliche Maßnahme, die wir dann machen müssen, damit die Ställe bio werden.
Okay. Und bio bedeutet dann halt, das Tier hat auch mehr Platz im Stall. Plus biologisches Futter.
Ja, das hat mehr Platz im Stall, biologisches Futter plus Weide.
Mhm. Und andere Rasse meintet ihr gerade noch?
Genau, ne?
Ja, das ist dann eine robustere Rasse, weil...
Das sind die Schwarzen, oder? Ich frage jetzt mal so ganz blöd. So
die dunkle. Kommen aus England, ne? Das ist so eine englische Rasse, ne? Oder wo kommt die Rasse her? Wisst ihr das?
Das weiß ich gar nicht.
Die Rasse heißt Auburn.
Yeah. Auburn. Okay. Auburn.
Ja.
Und aktuell habt ihr 4 Ställe, richtig?
4 Ställe und einen zugepachteten.
Und wie viele Tiere habt ihr insgesamt?
Das sind nicht ganz 15.000.
Okay. Das sind ja ein paar.
Ja.
Aber verhältnismäßig ein kleiner Putenbetrieb. Also muss man sagen, in der Regel, oder viele Betriebe sind größer.
Wie ist das jetzt so bei euch? Also Putenhalter sind ja auch weniger in Deutschland als jetzt zum Beispiel Masthähnchenhalter oder so.
Ja.
Wie ist das so mit der Vernetzung? Also bekommt man viel von anderen mit? Ich kenne das jetzt zum Beispiel, wenn man sich abends auf irgendeiner Dorfparty trifft und dann auch die ganzen Landwirte sich unterhalten. Ich glaube, ich kenne bei uns einen Putenhalter. Der hat dann aber keinen, mit dem der sich darüber unterhalten kann.
Ja, also wenn man jetzt bei uns im Dorf sieht, ist es genauso. Da gibt es in Techte gibt es noch ein paar. Die kenne ich auch alle, aber ich bin in der Putenbranche nicht so vernetzt. Viele kennen meinen Namen, weil mein Opa war im Verband früher sehr aktiv, daher kennen viele noch den Namen. Aber ich persönlich bin mit Putenhaltern überhaupt nicht vernetzt.
Das Einzige, wo man sich trifft, ist halt diese Mestertreffen, ne? Also von den Vermarktern, die machen dann immer 1-2 Mal im Jahr Treffen oder man kann auch die Mesterreisen mitmachen. Aber ja, bisher haben wir da noch nicht so viel wahrgenommen.
Kommt ja vielleicht noch.
Ja. Wir haben uns, so als wir uns ein bisschen auf die Folge vorbereitet haben oder uns überlegt haben, dass das doch ein spannendes Thema wäre, uns mal mit euch hier zusammenzusetzen, haben wir uns gefragt, warum kaufen wir eigentlich mehr Hähnchenfleisch als Putenfleisch?
Fragen wir uns auch öfter.
Ja. Wir saßen da und ich habe mir da auch wirklich jetzt nochmal öfter Gedanken drüber gemacht zwischendurch und ich konnte bei mir selber, konnte ich gar keinen Grund nennen. Also ich habe auch mal ein paar Leute hier im Büro gefragt und so und irgendwie kamen wir alle beim selben aus. Irgendwie, ja, wissen wir es gar nicht so richtig, warum. Aber man sieht es ja auch an den Zahlen. Also es wird deutlich mehr Hähnchenfleisch auch gegessen, also konsumiert. Und das Hähnchen da auch, ja, im Gegensatz zu Pute, noch viel mehr im Auftrieb ist und Putenfleisch halt nicht unbedingt, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, sag ich mal, blöd beliebter wird. Was, habt ihr da eine Theorie entwickelt?
Ich habe mir da auch schon viele Gedanken zu gemacht. Ich glaube, dass das auch viel daran liegt, weil man auch gerade als Kind immer, also schon von klein auf hört man immer Chicken Burger, Chicken Nuggets, Chicken Wings, aber man hört gar nichts über... Nee. Oder ja, was ich mir auch vorstellen kann, ist, die Pute hat ja sehr große Teilstücke und viele wissen gar nicht, wie man das zubereitet so wirklich. Dann wird die Pute auch schnell trocken, wenn man es nicht vernünftig macht. Und die Pute ist zudem ja auch teurer.
Ich grill zum Beispiel super gerne Pute, weil ich finde es saftiger. Also ich finde es auch vom Fleisch, von der Konsistenz her, richtig cool zum Grillen. Oder Schnitzel. Liebe Putenschnitzel, finde ich auch viel geiler als Hähnchenschnitzel, also weil es halt einfach mehr Textur hat, meiner Meinung nach.
Ja, das machen wir auch viel, aber in der Grillsaison ist die Pute ja also generell beliebt, muss man sagen.
Da geht es tatsächlich, das habe ich nämlich auch gedacht, weil wir haben nämlich letztes Wochenende, weil hier war so schönes Wetter, genutzt und angegrillt und dann standen wir bei unserem Fleischautomaten des Vertrauens bei uns im Ort und da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, ja doch zum Grillen, kommt einem Pute doch nochmal häufiger
hat
so über den Weg
drin.
Gelaufen. Ja.
Hat er, okay.
Und keine Ahnung, wenn ich jetzt, dann habe ich mir gedacht, wenn ich so durch den Supermarkt laufe und ja, vielleicht an der Fleischtheke stehe, dann ist das auch irgendwie nicht so präsent.
Nee.
was ich eigentlich total schade finde. Deswegen finde ich es eigentlich total cool, dass ihr auch diesen Teil mit der Öffentlichkeitsarbeit macht, dass man auch mal mehr von Pute hört. Weil das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding, man hört es auch einfach gar nicht. Deswegen also muss man jetzt auch sagen, ich im Studium, ich habe mal überlegt, vielleicht habe ich auch nicht richtig aufgepasst, aber ich glaube, ich hatte gar keinen richtigen Berührungspunkt mit Pute. Also schon krass.
Ja, die Pute ist eine Nische, was so ein bisschen jetzt kommt, was aus Amerika rüberschwappt, das Thanksgiving. Da ist ja nochmal die Pute sehr beliebt dann, aber sonst hat die Pute eigentlich auch nicht viel.
Ja, das ist dann so als, ja, Braten, aber auch wieder dann aufwendiger halt irgendwie dargestellt. Was eigentlich auch total schade ist, weil viele, die essen ja auch zum Beispiel Hähnchenbrust, ja, auf dem Brot oder so als Belag.
Aber das gibt's bei Pute auch.
Ja, genau, gibt's auch. Und da habe ich, glaube ich, auch schon öfter, aber unbewusst dann Pute gegessen. Also, aber ich habe auch keinen Unterschied so gemerkt. Also, sonst wüsste ich es ja. Aber ich glaube, da habe ich dann nicht bewusst aber dazu gegriffen, weil ich habe auch schon gedacht, Kevin, wann hast du das letzte Mal bewusst im Supermarkt zu Pute gegriffen?
Ich habe gestern Abend zu meiner Frau gesagt, wir haben morgen Putenmesse eingeladen, lass mal Pute machen.
Sehr gut, das ist unsere Podcast-Vorbereitung.
Und dann haben wir einen Auflauf gemacht und haben da Putenfleisch mit reingemacht. Also das gab's gestern. Und ja, das habe ich gestern auch eben gekauft. Aber da ist natürlich auffällig, dass das Sortiment natürlich, Hähnchen ist halt einfach sehr breit im Supermarkt, sehr präsent. Aber ich will nochmal aufs Grillen zurück. Ich glaube, dass das natürlich eine super Chance ist, da halt auch solche Nischen, wie du das schon sagtest, solche Nischen mehr und mehr in Zukunft auch drüber zu vermarkten. Brauchst natürlich was dann für den Winter, wenn dann nicht gegrillt wird. Also dann willst du ja auch Absatz haben, wo du dann dein Fleisch hinverkaufst.
Ja.
Aber ich kann mir wohl gut vorstellen, so vor den Toren von Münster, so ein paar Freilandputen und so ein Fleischautomat, dass das schon ziehen kann. Also eure Idee, euer Konzept, was ihr euch da ausgedacht habt, glaube ich schon, dass das eine coole Idee ist.
Ja, wir haben uns das ja auch so gedacht. Das Problem ist halt die Umsetzung, ne? Die Bürokratie.
Dass es extrem lange dauert wahrscheinlich.
Ja, und auch Schlachtraum braucht man eigentlich nicht zertifizieren zu lassen. Das ist für uns eine Investition, die keinen Sinn macht. Also muss man einen Schlachter finden, der alles für einen macht. Und die werden auch immer weniger, weil die haben auch hohe Auflagen. Es ist ja alles mit viel Aufwand verbunden.
Und Mobilschlachten? Hört man ja auch das ein oder andere Mal, dass es halt quasi so eine mobile Version gibt.
Da haben wir uns auch schon mal ein bisschen drüber informiert, aber da braucht man dann direkt eine bestimmte Menge an Puten, die an dem Tag geschlachtet werden müssen, sonst kommen die gar nicht, weil sich das nicht lohnt. Und da muss ich es ja trotzdem noch alles irgendwie zerlegen und verpacken. Und ja, dafür brauche ich dann auch wieder den Raum. Das machen die nicht in ihrem Schlachtmobil.
Und was kauft der Verbraucher? Also ich sag mal, ab und zu sieht man ja im Supermarkt mal so eine Putenkeule. Das ist ja schon ein Oschi. Also ist ja schon. Also da schreckt er vielleicht auch erstmal ab so. Also wenn man jetzt zu viert ist zu Hause oder so, dann so eine Keule dann da zu essen.
Ja, das ist so. Viele können es einfach nicht mehr zubereiten oder es sind ja auch nicht so große Haushalte.
Ja. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, wir machen ab und zu mal so ein Hähnchen mit Freunden auf dem Grill. Also ich werde mal jetzt eine Pute machen wollen auf dem Grill.
Ganze.
Aber mehr
ein. Ja, dann. Wie viel kriege ich damit satt?
Was wir machen, meint ihr? Wir machen das ja immer am 1. Mai, dass wir eine Maipute grillen und dann nehmen wir dann auch so einen schweren Hahn und das sind dann schon 30 Leute, 40 Leute, die dann an so einer Pute
essen. Ja, viele Nachbarn und wenn es was umsonst gibt, dann kommen die immer. Also werde ich die mal einladen.
Ja.
Lass uns noch mal ein bisschen zum Start zurückgehen in den Stall. Du hast gesagt, als Nina dich vorhin gefragt hat, was dir wichtig ist in Bezug auf Hygiene. Die Pute ist natürlich auch sehr sensibel, wenn sie dann kommt bei euch. Warum ist das so wichtig, dass dann alles sauber und ordentlich ist für euch?
Ja, weil im Dreck sind immer Keime und darum sollte es möglichst sauber sein.
Und steuert jetzt das besonders an? Also Wasser ist ja auch wichtig im Stall, denke ich, bei euch, dass ihr das vorher nochmal durchspült oder wie ist das generell auch am Anfang mit Temperaturen, die kommen dann mit über 30 Tagen, muss dann noch viel vorgeheizt werden?
Sie sind zu, dass wenn die Puten da sind, der Stall so ungefähr 20 Grad hat.
Mhm.
Aber ja, dann die Wasserleitung ist auch immer so ein großer Risikofaktor, weil gerade wenn jetzt also jetzt steht der Stall 2 Wochen leer und dann steht da das Wasser oben drin. Also die Wasserleitung wird durchgespült, da kommt, diesmal probiere ich Melkmaschinenreiniger, also alkalisch, erst alkalisch, dann sauer. Und dann wollte ich das Saure, wollte ich dann in der Wasserleitung stehen lassen, bis kurz vor Einstellung.
Mhm.
Und dann nochmal mit frischem Wasser rausspülen, dass alles möglichst sauber ist.
Mhm.
Ja, und dann müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt einen Freund von uns, der hat uns probiotische Sachen vorbeigebracht, die wollte ich mal ausprobieren, dass der Start möglichst einfach ist. Weil die Pute ist da, der ist sehr sensibel. Die kommt dann, also die in dem Aufzuchtbetrieb, die fangen an zu verladen und dann dauert das, ich weiß nicht wie lange, die brauchen 1 Stunde oder 2 Stunden für einen LKW vollmachen. Dann fährt der LKW eine gute Stunde zu uns und dann, bis wir den leer haben, ist auch wieder 1/2 Stunde. Heißt, die Tiere haben um den Dreh 2 bis 3 Stunden kein Futter mehr gesehen und dann kann das schon losgehen, dass die Probleme im Darm bekommen.
Und ist dann nicht selber aufziehen auch eine Idee?
Ist auch eine Idee, ja. da sind wir auch bei den Bioputen dabei, dass wir da hingehen. Aber es scheitert dann wieder mal an der Bürokratie. Wir sind jetzt schon fast 6 Jahre damit zugange bei den Bioputen. Und das ist ja, die Genehmigung für den Bioputen ist einen bestehenden Stall umgenehmigen auf Bioputen. Also dass da weniger Tiere gehalten werden.
Plus den Aufzuchtstall daneben bauen, genau.
Ja, und den Aufzuchtstall daneben. Wenn wir jetzt einen ganz neuen Aufzuchtstall bauen würden, dann, ich glaube, das sind wir nochmal 10 Jahre weiter.
Und kannst du es nochmal ein bisschen konkretisieren, Bürokratie? Ist es dann eher, dass die einfach so viel nachfordern? Also die wollen noch mehr Gutachten, die wollen noch mehr Konzeptvorschläge haben von der Behörde? Woran scheitert's?
Vielen Dingen. Ein großes Thema war die Lagerung vom Mist.
Okay.
Wir haben selber keine Mistplatte, wir geben jahrelang den Mist sofort weg an der Biogasanlage. Das Problem bei den Biogaswagen war aber, die haben alle eine Siloplatte genehmigt.
Ja, aber keine Mistplatte.
Aber keine Mistplatte. Also dürften, und dann haben die, wir haben 2, 3 angerufen, die haben dann Angst, mir das zu unterschreiben.
Ja.
Weil sie Angst haben, dass die bei ihm dann gucken können und dann feststellen, ey, du hast gar keine Mistplatte, sondern eine Siloplatte. Dann darf er nochmal nachgehen. Das war ein Problem. Dann war, dass sich noch lange hingezogen hat, waren die ganzen Emissionsgutachten, weil da war ein Problem, weil die wussten nicht, wie die Pute, die draußen auf der Wiese läuft, wie sehr die stinkt. Das haben sich der Gutachter schwer getan, das zu berechnen.
Ja.
Und dann hat sich das so lange hingezogen.
Ja, man hört das häufiger und gerade auch bei jungen Leuten. Ich wünsche euch einfach Durchhaltevermögen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man wünschen kann, nicht aufzugeben. Ich kenne das von meinem Betrieb, von meinem Bruder auch oft. Man muss immer so in 5 Jahresrhythmen vorausdenken, was man eigentlich so bauen möchte oder wo man sich entwickeln möchte. Wie ist das eigentlich bei Puten mit den Schnäbeln? Also ich weiß ja, bei Hähnchen und bei Legehennen wird ja nicht mehr der Schnabel gestutzt. Aber wie ist das eigentlich bei Puten? Gerade so bei Hähnen, die sind ja auch ein bisschen sehr männlich manchmal.
Ja, genau. Also die Pute hat ja ein sehr ausgeprägtes Pickverhalten, ohne dass sie unbedingt Futter direkt aufnehmen möchte. Die wollen ihre Umgebung erkunden und besonders auf die Farbe Rot reagieren sie natürlich sehr stark, wie wir schon festgestellt haben. Deswegen sind unsere Futterschalen übrigens auch rot. Und deswegen wird bei der Pute eben aus dem Grund, um das Tier im weiteren, also im älteren oder um die Pute zu schützen, wenn sie älter ist, dass sie sich nicht gegenseitig bei Rangkämpfen verletzen, wird der obere Teil des Schnabels eingekürzt. Als Küken wird das gemacht beim.
Okay. Ja, und bei wie der macht Brutal. Man das?
Gelasert.
Gelasert, da habe ich glaube ich auch schon mal gehört.
Ja. So eine Art Verödung wahrscheinlich. So war es ja früher bei Legehennen oder bei Hähnchen auch, dass es so verödet wurde quasi. Ganz früh hat man das ja mal mit einem heißen Messer gemacht, also das ist so 20 Jahre zurück.
Ja, verödet nicht. Also wenn die Alltagsküken kommen, dann siehst du nur, dass sie so einen zweiten oder dritten Tag, siehst du, dass sich auf dem Schnabel so ein roter Strich bildet.
Okay.
Und dann fällt der irgendwie nach 1 oder 2 Wochen, fällt der dann ab.
Merkt oder glaubt ihr, dass dadurch deutlich eingedämmt wird, dass die sich gegenseitig picken, oder hat man da schon trotzdem noch viele Fälle?
Das Pickverhalten generell wird nicht eingedämmt. Die machen das schon noch. Man versucht natürlich mit Beschäftigungsmaterial dann einfach da entgegenzuwirken, aber die können sich nicht mehr so stark verletzen. Also es gibt dazu, das wird ja auch sehr viel geforscht in dem Bereich einfach, dass wir in Zukunft die Puten dann eventuell auch ohne das Schnäbelkürzen, das ist ja das Ziel, dass wir sie ohne das Schnäbelkürzen irgendwann halten können. Aber im Moment ist da eben noch nicht der Durchbruch gelungen, leider.
Was macht ihr im Management, dass es nicht zu Federpicken kommt? Also was macht ihr an Einstreu oder was macht ihr an Beschäftigungsmaterial?
Wir versuchen einfach schnell zu reagieren, wenn wir sehen, es ist jetzt ein Pickgeschehen im Bestand, dass wir schnell ein neues Beschäftigungsmaterial einbringen, weil das bringt nichts, einfach irgendwas reinzuhängen, wie diese Picksteine, die man da reinhängen muss von der Initiative Tierwohl. Die nehmen die Puten überhaupt nicht gerne an eigentlich. Die Sachen müssen irgendwie farbig sein, müssen sich bewegen, müssen, ja, es muss ja auch was für die Pute, muss ja was kommen. Also der Reiz muss ja irgendwie befriedigt werden.
Ich habe es richtig gehört, erst dann, wenn es quasi akuter wird oder wenn ihr merkt, okay, hey, die sind jetzt was nervöser, dann quasi als Ablenkung einfach was rein, was vorher nicht da war.
Genau, und dann ist die abgelenkt und dann kann man es auch nach 3 Tagen wieder rausnehmen und dann ist gut und beim nächsten Mal dann einfach was anderes einbringen.
Und was benutzt ihr so für Alternativen zu den Picksteinen dann jetzt?
Wir haben so kleine Bällebadbälle in unterschiedlichen Farben, die nehmen die bei uns tatsächlich sehr gut an, aber wir haben auch schon einfach viel ausprobiert, so kleine Deckel von Plastikflaschen, die sind ja so rot und grün. Wir hatten mit bunten Flatterbändern, da muss man aber immer ein bisschen aufpassen. Generell muss man das so ein bisschen im Blick haben, weil es sind ja im Endeffekt Lebensmittel und wir müssen ja auch eine Lebensmittelsicherheit nachher gewähren, dass man da jetzt nicht irgendwas reinhängt. Dann diese bunten Ketten, die man auch auf Baustellen oft sieht. Also man kann da eigentlich recht kreativ sein.
Früher, ich kenne das, deswegen kurz zu den Lebensmitteln, also da wurden früher immer so Steine reingehangen.
Ich weiß.
Dann hat man halt festgestellt, oh Mist, da ist aber irgendwas drin, was gar nicht so gut ist. Und dann haben die nicht nur Puten, auch im Hähnchenbereich, irgendwelche Steine, die dann da rein und dann haben die gefressen und dann war es halt nachher halt auch im Produkt drin.
Ja.
Und das will man halt eben nicht.
Genau, also, ja. Da muss man halt ein bisschen dann aufpassen.
Was denkt ihr jetzt im Vergleich zu anderen Tierarten, wie vom Management, ich sag mal von der Skala von 0 wenig bis 10, ist die Pute besonders herausfordernd?
Im Tenor ist die Pute schon sehr herausfordernd. Also ich habe oft gehört, wenn du Puten mästen kannst, kannst du Hähnchen ganz einfach mästen, aber andersrum ist es schwierig.
Okay.
Also so ein bisschen die Königsdisziplin im der Geflügelmessung. Ja, als
Ich kenne nichts anderes, aber also wenn man mit anderen Leuten spricht, die sagen schon, gerade in der Mast ist die Pute schon mit am anspruchsvollsten.
Ich finde, man guckt halt sehr genau aufs Tier und auf die Herde. Also ich habe vorher ja auf einem Milchviehbetrieb viel gearbeitet und erstmal bin ich dann bei den Puten gewesen und dachte mir, oh, das ist ja alles schön, hier ist alles automatisiert, gar nicht so viel Arbeit. Aber im Endeffekt verbringt man die Zeit im Stall eher damit, auf die Pute zu gucken und zu gucken, wie verhält die sich, was passiert hier gerade und wie kann ich irgendwie vorbeugen, dass, wenn ein Krankheitsgeschehen passiert.
Wie viel hilft euch da auch Technik? Also habt ihr Wagen im Stall, also die von der Decke hängen, wo man halt anhand des Gewichts schon relativ früh Unterschiede wahrnehmen kann? Oder was unterstützt euch da?
Genau, wir haben eine Tierwaage im Stall hängen, die ist aber nicht immer so genau. Also wir sind eigentlich Fan davon, zwischendurch mal ein paar Tiere per Hand zu wiegen. Natürlich Futter und Wasserverbrauch, das wird alles über den Stallcomputer aufgezeichnet und geregelt. Und da hat man eigentlich täglich dann ein Auge drauf.
Und was sind so die Parameter, die man morgens als erstes checkt? Also guckt ihr dann auf dem Smartphone morgens, wenn du aufwachst?
Nee, das können wir nicht.
Okay.
Grundsätzlich erstmal die Temperatur.
Okay.
Und dann das Bild der Tiere, also wie verhalten sie sich? Stehen die alle auf, wenn ich reingehe, kommen die mit? Jammer, also die Pute jammert, dann die piepst die ganze Zeit, wenn sie Bauchschmerzen hat. Oder zwitschert sie so ein bisschen fröhlich vor sich hin, das hört man schon. Und danach gucke ich erst auf die Computer, wie war der Futterverbrauch letzten Tage, Wasserverbrauch, wie war die höchste und wie hoch waren die Temperaturschwankungen im Stall. Ja, aber das ist.
Also am Tier erkennt man es eigentlich selber immer am besten.
Das Wichtigste ist immer noch das Tier gucken. Und dann gucken, also wenn, dann kann erstmal nicht allzu viel falsch sein, wenn sie gut mitgehen. Und dann muss man halt gucken, dass der Futterverbrauch dementsprechend passt, dass die auch zunehmen.
Und du sagtest gerade so, man kann halt an den Geräuschen schon Unterschiede wahrnehmen. Das kenne ich jetzt von anderen Geflügelarten weniger eigentlich, dass man das so unterscheiden kann.
Also das Beste, wenn man irgendwie, wenn ein Problem mit der Fütterung ist, dass die Futterbahn leer ist, dann spätestens am Mittag piepsen die alle, weil die Hunger haben. Ja. Also dann hört man die richtig die ganze Zeit, piepsen die und dann das hört man. Ja, die Tierärzte sagen immer, die jammern.
Ja.
Es hört sich nicht anders an, aber die piepsen mehr, sag ich jetzt mal so.
Und was sind so die Hitzestresssignale? Also da wird man ja wahrscheinlich auch bei der Pute irgendwas hören können wahrscheinlich.
Beim Hitzestress, finde ich, sieht man es eher, dass die halt diese Atmung haben, dass die so ihre Flügel abspreizen. Aber die Atmung hört man ja auch in gewisser Weise.
Also wir haben bei uns in der Nachbarschaft Putenställe und wenn man da bei 30 Grad vorbeifährt, dann hört man das richtig laut. Also so, dass die halt einfach, wie schreibt man das?
Wie so ein heiseres Niesen.
Genau.
Spannende Interpretation, ja.
Wie ein heiseres Niesen. Aber ich finde, ich habe es wahrgenommen, dass es sich anders anhört, als wenn ich da lang fahre und da sind 18 Grad draußen.
Ja. Die werden auch ruhiger, die sind nicht mehr so aktiv, die Tiere.
Haben ja auch ein bisschen Körpergewicht mitzutragen.
Ja, aber man, wenn...
Ich bin auch weniger aktiv, wenn es 30 Grad draußen sind, als wenn es 15 Grad ist.
Aber die, also mittlerweile die Stelle, wir haben Ventilatoren dann drin, wir haben eine Sprühkühlung. Wenn es so richtig warm ist, dann kann man es im Stall besser aushalten als draußen.
Weil du die Luft geführt hast und du
weil
hast...
Weil die Luft gefühlt ist, weil die gekühlt
Luft,
ist.
Du hast gekühlte Luft.
Bewegung, meistens ist ja dann auch, wenn es richtig heiß ist, ist nicht sehr viel Wind.
Ja, das stimmt.
Das hilft halt, Wind hilft schon enorm dann.
Ja.
Ja, und auch die ganze die Sprühkühlung, die wir das Wasser vernebeln, das hilft schon. Also da.
Das ist erfrischend, wenn man dann in den Stall geht.
Ja, das macht ja auch einen Unterschied aus. Also ich glaube, man kann über die Sprühkühlung teilweise bis zu 5 Grad erreichen, die man damit runtergekühlt kriegt.
Mhm.
Was ich auch noch ganz spannend finde, Nina, du hast es ja vorhin erzählt, du kommst gar nicht aus dem Putenbereich, also warst du auch quasi mal so ein Neuling wie wir beide heute so ein bisschen. Ich habe ein Video gesehen, das fand ich eigentlich ganz witzig, da hattest du geschrieben, du wolltest einfach nur deine Pferde irgendwo unterstellen und plötzlich wärst du tagelang seine Putenstelle. Wie ist das so, wenn man in so einen Betrieb, erstens überhaupt in einen Betrieb mit einsteigt und dann noch, bei einer Tierart, mit der man vorher vielleicht nicht so viele Berührungspunkte hatte.
Ich muss sagen, also ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass ich so in den Betrieb mit einsteige. Also ich habe Willi ja im Studium kennengelernt und bis dato war mein Plan, dass ich eigentlich, also ich habe alles im Milchviehbereich gemacht, also alle jegliche Arbeit. Ich habe im Milchviehstall gearbeitet, das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich halt Willi kennengelernt und dann habe ich auch erst die Pute dadurch kennengelernt und bin dann einfach so mitgelaufen, weil... Ja, wenn man dann schon da ist, dann kann man auch mit durch den Stall gehen. Und irgendwie hat mir das dann doch Spaß gemacht. Es war irgendwie faszinierend. Diese Stelle, diese Technik, auch diese Anzahl an Tieren, das kennt man ja so aus dem Milchviehbereich gar nicht. Und dann hat Willi mich auch gefragt, ob ich daran Spaß hätte oder Lust hätte. Und ja, nach etwas längerem Überlegen habe ich mich dann dazu entschlossen. Also eigentlich war der Plan, dass ich irgendwo mich bewerbe und woanders arbeite. Ja, ist jetzt anders gekommen, aber es ist auch durch das Social Media so ein bisschen gekommen, weil ich da ja auch meine Aufgabe so ein bisschen gefunden habe. Das ist ja auch viel Zeit, die dafür in
viel Zeit, die man gar nicht sieht, ne?
Genau, ja.
Also Willi lächelt, also er scheint sehr zufrieden zu sein, wie es läuft. Also
es war sehr viel Arbeit, Nina, die Kühe auszutreiben.
Ja.
Ja. Ich wollte immer noch Kühe auf der Wiese halten. Dann meinte ich, nein, das ist so viel Arbeit, das machen wir nicht.
Auch so ein paar Fleischrinder.
Jetzt stehen da Pferde.
Das reicht auch erstmal. Ja, aber ich stelle mir das schon generell spannend vor, wenn man irgendwie plötzlich so seine Rolle in einem Betrieb, in einem bestehenden Betrieb so finden muss. Und dann gerade noch, wenn es was ganz anderes ist, was man eigentlich geplant, also oder sich überlegt hatte, so für seine Zukunft. Also ich stelle mir das total herausfordernd vor, irgendwie auch.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein Prozess für mich gewesen. Aber ich muss sagen, also ich wurde total gut aufgenommen. Auch Willis Papa, der hat, ja, das war irgendwie ganz selbstverständlich, dass ich da jetzt auch immer dabei bin. Und ich, ja, wurde einfach überall mitgenommen und durfte alles direkt machen, musste alles direkt mitmachen. Und dann wächst man ja auch da rein. Und ich habe tatsächlich ja jetzt echt viel, also großes Interesse an der Pute. Da wird ja auch, ja, nicht so viel geforscht wie jetzt in anderen Bereichen. Also ich habe auf jeden Fall da auch noch Interesse in die Richtung, dass wir vielleicht nochmal Versuche machen oder neue Sachen ausprobieren.
Ja, du meinst ja gerade auch, du machst oder hast jetzt im letzten Durchgang hast du ja auch noch eine Schulung gemacht.
Genau, ich mache jetzt seit September den Poultry Professional Kurs an der Hochschule Osnabrück. Kann ich sehr empfehlen, ist sehr spannend, man lernt so viel Neues. Da geht es generell um Geflügel, leider nicht nur um Pute, aber ich bin da auch die Einzige aus dem Putenbereich. Was da auch an Forschung im Bereich, ja, Strukturierung, Lichtstrukturierung oder wie wir den Stall noch mehr ans Tier anpassen können, gemacht wird, das ist schon echt spannend.
Lichtfeld, ich glaub, das wird ja super viel geforscht, genau. Also man weiß ja noch gar nicht, wie die Pute oder Hühner generell, welche Farben können sie sehen, welches Spektrum kann gesehen werden, also das ist ja schon teilweise einfach noch gar nicht richtig erforscht.
Ja, da ist einfach super viel Potenzial, finde ich.
Ja, und wenn ihr jetzt so guckt, du sagtest vorhin auch, ihr habt auch vor, mal Versuche zu machen, was wären so Themen, die du super spannend findest, mal auszuprobieren?
Ja, Beschäftigungsmaterial, was wird da gut angenommen, was wird nicht so gut angenommen, weil, also gerade habe ich ja eben schon gesagt, diese Picksteine, die wir reinhängen müssen, die sind überhaupt nicht gut angenommen von den Puten. Das Thema Licht finde ich ganz spannend oder auch Rückzugsorte für die Puten, dass man den Stall anders strukturiert. Also wir haben ja jetzt schon die erhöhten Ebenen, die wir eingebracht haben. Wir hatten bisher ja immer die Strohbunde, aber wir haben jetzt für den nächsten Durchgang auch diese Sprungtische, dann könnten die Puten theoretisch auch drunter gehen. Das kann man dann jetzt ja alles mal ausprobieren, ob die das auch als Rückzugsort dann nutzen. Ja, und zum Schnabelkürzen, ja, da kann man jetzt schlecht bei uns im Betrieb Versuche machen. Ich meine, die Kammer hat da ja schon viel versucht. Aber mal sehen, ob ich mich da noch in Zukunft irgendwo einbringen kann.
Ich finde es auf jeden Fall total cool. Also man merkt richtig, wie sehr du in das Thema so reingewachsen bist. Also wie sehr du dich auch damit beschäftigst und sehr cool zuzuhören. Und ich finde es auch auf jeden Fall sehr cool zu sehen. Ich bin ja auch ein Follower. Ich verfolge euren Instagram-Account ja auch. Und ja, ich finde es ist mal was ganz anderes. Content, den man jetzt nicht überall sieht. Ihr zeigt ja auch viel Stallwaschen. Das habe ich bei euch zum ersten Mal gesehen auf Social Media. Generell das Thema Futen auch. Deswegen, fand ich es total spannend. Und du meinst ja gerade so, das ist so ein bisschen die Rolle, in die du dich reingefunden hast. Willi, wie sieht's da bei dir aus? Wie sehr bist du im Thema Social Media oder in eurem Account da drin?
Überhaupt nicht. ich habe selber kein Instagram oder das Einzige, was ich habe, ist WhatsApp. Ich darf ab und zu mal Videos machen, darf in die Kamera lächeln. Aber wenn man, also ich wüsste jetzt nicht, wie man ein Reel zusammenschneidet. Das macht
du weißt immerhin schon mal, was es ist.
Ja, das habe ich auch gelernt.
Aber merkt ihr, du bist ja auch verwurzelt da aufgewachsen, dass das auch in der Nachbarschaft gesehen wird, also dass Verbraucher das sehen, die neben euch wohnen?
Ja klar, durchweg, also nur Positives hört man davon. Man wird darauf angesprochen, auch teilweise recht interessant, kriegt man zu hören, dann sieht man mal, wie das da drinnen aussieht.
Ja.
Weil die Ställe sind sehr abgeschottet, eingezäunt, da kann man eigentlich nicht so reingucken.
Ja.
Ja, und dann kriegt man so ein Feedback, dass man das auch mal von innen sieht.
Ja, ist ja auch das, was wir erreichen wollen. Eben Geflügelställe sind ja immer leider, also auch aus Gründen, abgeschottet, eben wegen
Vogelgrippe.
Genau, wegen der Seuchengefahr. Und das ist aber, glaube ich, für den Verbraucher ganz interessant, einfach mal reinzugucken. Und ich habe auch schon viele Nachrichten von Verbrauchern bekommen, dass die gar nicht dachten, dass Puten so gehalten werden auf Stroh und in diesen offenen Ställen. Ja. Man stellt sich das ja anders wahrscheinlich vor als Verbraucher. Also das ist das Feedback, was ich bekommen habe. Das ist natürlich dann schön, wenn man dann das zeigen konnte, dass es auch eine schöne Haltung ist.
Was denkst du, warum machen das nicht mehr? Also warum haben wir nicht mehr Betriebe, die diese Einblicke geben oder nicht viel mehr Betriebe?
es ist ja schon sehr zeitaufwendig. Also man muss sich wirklich Zeit nehmen. Ich habe das jetzt auch beim Waschen wieder gemerkt. Wir wollen dann auch schon fertig werden, aber muss man auch, oder dann muss
da
ich dann auch mal.
Der Mann und sagt, genau. Komm, jetzt wird es aber auch mal Zeit.
Ja, und dann muss ich aber sagen, so, wir müssen jetzt eben noch das einmal filmen. Und ich glaube, also man muss ja auch Spaß daran haben und ein bisschen das Know-how haben. Ich meine, wir haben uns das jetzt, oder ich habe mir das jetzt über die Jahre so ein bisschen angeeignet. Aber wenn man da keinen Spaß dran hat und ja gar kein Interesse, dann macht man das nicht lange, glaube ich.
Gibt es auch Sachen, wo ihr vielleicht zu Beginn Angst vor hattet oder wo ihr euch Gedanken zugemacht habt? Also ich kann mir vorstellen, so Thema Shitstorm oder ja, wie wird's aufgefasst? Weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also wir machen uns immer noch über alles Gedanken, was wir posten. Also wir reden natürlich darüber auch mit Willis Eltern, die hatten noch eine ganz andere Erfahrung in dem Sinne, weil die haben das ja schon eine Generation mitgemacht, diese negative Kritik von Verbrauchern, die man da ja schon bekommt. Aber wir haben uns eigentlich dazu entschieden, dass wir alles authentisch und transparent zeigen wollen, weil wir wissen ja, also wir haben ja Landwirtschaft studiert und wir kennen ja unsere Tiere eigentlich am besten und wir können deren Verhalten am besten lesen und wissen, wie es denen geht. Und ich finde, da muss der Verbraucher auch, also selbst wenn wir es zeigen und der Kritik daran hat, ein bisschen Vertrauen einfach entgegenbringen.
Ja, es ist ja ein anerkannter Ausbildungsbetrieb. Also das ist ja nicht, man hält ja nicht Puten, ohne dass man sich Wissen angeeignet hat oder sich weiterbildet, so wie zum Beispiel in dem Fall. Und ich glaube, das ist was anderes, so ein Nutztier oder viele Nutztiere zu halten, halt als jetzt eine Katze zu Hause.
Ja.
Und auch da gibt's natürlich auch bei den Katzenhaltern unterschiedliche Katzenhaltertypen.
Aber ich finde das, was alle gemeinsam haben und das denken viele immer gar nicht, man möchte ja, dass es seinen Tieren gut geht. Und das, also ob ich jetzt mein Pferd habe oder meine Katze oder eben meine Puten, also das macht ihr ja auch nicht gerne, ja, dass ihr durch den Stall geht und seht.
Wenn die Tiere nicht gesund sind oder denen es nicht gut geht, dann bringt euch das auch nichts. Also.
Nee, eben, dann ist es ja auch nicht wirtschaftlich. Also das ist ja nun mal einfach so.
Willi, wie war das? Also du meintest, du bist gar nicht so in diesem Thema Social Media so drin, auch privat nicht. Wie war das so für dich, als Nina so damit gekommen ist und anfangen wollte, das so zu zeigen?
War am Anfang immer eine Diskussion. Da tue ich mir auch heute noch schwer. Ich finde, das Schlimmste von mir ist, für mich ist es, mich selber auf Videos zu sehen. Das kann ich überhaupt nicht abhaben.
Die Steigerung ist, sich im Podcast selber zu hören. Kann ich aus Erfahrung berichten.
Ja, mittlerweile geht's. Ja, das ist, also ich bin von der Person auch eher gar nicht so ein Fotomensch. Und ich tue mich auch schwer damit, selber Fotos zu machen. Bei mir, eigentlich nutze ich mein Handy nur, um mir irgendwelche, wenn ich dann Fotos mache, von Typenschildern, von Elektromotoren abzufotografieren, damit ich die nachbestellen kann oder Fotos von Kabeln, wie die zusammen waren, damit ich die wieder zusammendröseln kann. Aber ansonsten nutze ich die Kamera recht wenig. Und dann muss ich Social Media oder machen wir Social Media und ich darf dann Fotos machen, wo es auf Licht ankommt. Die Perspektive muss richtig sein. Und da tue ich mir sehr, sehr, noch immer sehr, sehr schwer mit.
Ich finde es trotzdem cool, dass ihr so, also ihr tretet ja schon so als Gemeinsames da auf. Also klar, Nina, man sieht dich viel häufiger in der Kamera, aber man weiß halt trotzdem, man bekommt das auch mit, dass ihr das Ganze da halt so gemeinsam macht, also den Betrieb und die Tiere.
Und ich finde, ihr vermittelt extrem viel Spaß daran. Und das ist auch positiv. Also ich finde immer, wenn ich das sehe, auch eure Reels, wenn ihr euch nochmal lustig macht, so ein bisschen darüber, wenn wieder das Wasser aus dem Waschoverall unten rausläuft oder so. Das ist halt einfach, ja, das ist, man kann merken, dass ihr das gerne macht und Spaß daran habt. Also nicht das Social Media, sondern das, was ihr auf eurem Hof macht.
Ja, das ist ja auch wichtig, ne? Sonst geht's nicht.
Jetzt nehmt ihr ja viele Leute über Social Media mit in euren Stall. Aber ihr habt vorhin auch gesagt, Besucher in den Stall direkt ja nicht so gerne. Und das hat ja auch Gründe. Also wir bekommen es ja aktuell wieder mit, dass es ja auch hohe Seuchengefahr gibt, ob AI oder jetzt auch mit der Newcastle Disease. Wie geht ihr damit um oder habt ihr in den letzten Jahren ja was geändert oder Erfahrungen gemacht, was ihr jetzt dann anders macht, um dem Ganzen vorzubeugen?
vorbeugen. Also wir haben in den letzten Jahren haben wir dazu eine Strohhalle gebaut. Neu. Vorher haben wir das Stroh einfach in der Miete vorm Stall und dann in Silofolie eingepackt, gelagert. Jetzt eine Halle, die ist halt dichter, kann nicht so viel Folie. In der Folie hast du dann immer irgendwann hast du Risse drin oder so, und dann können da Keime reinkommen. Und da ist eine Halle einfach besser. Das haben wir. Ansonsten sind wir.
Ja, jetzt gerade in den letzten Monaten, wo es so akut war mit der Geflügelpest, haben wir schon mehr auf Hygiene als vermehrt geachtet. Also gerade die Vorräume versucht sauber zu halten, die Vorplätze sauber zu halten und auch wirklich gar keine Besucher. Also ich habe eigentlich schon immer gerne mal Besucher da. Also wir kriegen auch regelmäßig Anfragen und ich will das auch, also ich würde die gerne reinlassen, ich würde das auch gerne zeigen, aber das ist einfach gerade in diesen akuten Zeiten unverantwortlich. Also das können wir nicht verantworten. Ich glaube, da wird auch die Tierseuchenkasse dann also sagen, ja. Nee, also da seid ihr jetzt irgendwie selbst in Schuld, wenn ihr da Besuchergruppen durchschleust. Also man kann zwar viel machen mit einduschen oder 72 Stunden Geflügel frei, aber im Endeffekt müssen wir es ja dann mit unserem Gewissen vereinbaren und deswegen haben wir jetzt in den letzten Monaten gesagt, dass wir gar keinen außer den Tierarzt im Betrieb einlassen.
Und es ist natürlich auch baulich die Herausforderung. Ihr sagt ja Louisiana-Stelle, das heißt, der Stall ist ja auch größtenteils offen, zwangsbelüftet. Und wahrscheinlich ist das ja auch, wenn man das guckt, bei den Putenbetrieben, die jetzt hier im Kreis Vogelgrippe hatten, die Haupteintrittsquelle, also quasi über die Umgebungsluft, das, was reingekommen ist.
Also ich habe jetzt gehört, dass es gab Untersuchungen dazu, dass oft Wildvögel über die Ställe geflogen sind und dort gekotet haben und dann ist es tatsächlich so in den Stall gekommen. Und da gibt es jetzt Maßnahmen, einmal so kann man so Laser auf seinen Stall bauen, die halt die Wildvögel abhalten sollen. Keine Ahnung, ob das funktioniert, ob das Sinn macht. Und es gibt ja auch so Geräusch.
Schrecks quasi.
Genau, dass die Wildvögel einfach abgehalten werden. Das ist bei uns tatsächlich auch, wir sind ja sehr nah an den Rieselfeldern. Das ist ein riesiges, ja, Vogelschutzgebiet, naja.
Aber Geräusche macht wiederum bei Puten, glaube ich, wenig Sinn oder bei Geflügeln. Also ich glaube, das ist eher was für Milchvieh. Aber bei Puten wird das halt eine Herausforderung, weil die erschrecken sich, denke ich mal, relativ schnell, wenn da auf einmal so ein Schreck losgeht.
Ja. Ja, und bei uns ist auch, ja, nebenan noch ein Hotel. Ich glaube, die fänden das auch nicht so lustig.
Glaube ich.
Und es gibt ja auch eine Impfpflicht jetzt. Auch für die, also Newcastle Disease ist ja auch eine Impfpflicht. Und wie impft ihr? Übers Wasser oder?
Also wir haben bislang immer übers Wasser gegeben, aber da jetzt vermehrt Fälle sind, haben wir uns so einen Laubpuster besorgt, der das vernebeln kann. Und dann wollen wir den Impfstoff im Stall vernebeln. Dass der auf die Netzhaut der Augen kommt und dann soll er besser wirken als übers Wasser.
Ja, genau. Ich hatte nämlich, vor ein paar Tagen war unsere Geflügel-Expertin und auch Putenliebhaberin tatsächlich.
Ja.
War aus dem Außendienst hier im Büro und da hatten wir auch nochmal kurz darüber gesprochen. Da hatte sie nämlich auch gesagt, dass das übers Wasser gar nicht so wirksam ist. Da hatten wir auch kurz darüber gesprochen, was man noch machen kann. Macht ihr dann aber jetzt zum ersten Mal so, dem Laubbläser?
Ich ja, ich mache das zum ersten Mal so.
Wieder was Neues für Social Media zum Zeigen.
ja, aber spannend finde ich auch. Also so kann man sich ja auch Inspirationen untereinander holen.
Ja.
Also
das erleben wir auch auf Social Media, dass viele Geflügelhalter, die fiebern auch richtig mit, wenn wir ausstallen. Dann wird erstmal gefragt, was habt ihr denn für Gewichte? Ja, wir hatten solche Gewichte, da wird sich richtig verglichen.
Ja, aber ich finde es eigentlich cool, davon lebt ja irgendwie auch so der Fortschritt innerhalb der Branche. Und da sieht man ja auch eigentlich, dass alle irgendwo so, dass da so ein gleiches Ziel haben, irgendwie schon weiterkommen und das noch besser machen und ja, bestmöglich irgendwie seinen Betrieb da führen. Und dass man dann auch offen ist, mal nach links und nach rechts zu schauen und sich vielleicht Tipps und Tricks beim anderen abzugucken.
Ich glaube, da gibt es noch unendlich viele Potenziale, was man da noch voneinander lernen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Hey, wenn ihr jetzt so in die Zukunft guckt, neben dem Punkt, euren Betrieb vielleicht auf Bio umzubauen, wenn ihr dann eure Genehmigung habt, habt ihr sonst noch einen Wunsch oder eine Vorstellung, was ihr gerne umsetzen wollt?
Also ich hätte gerne kleine Küken.
Also du hättest gerne Aufzucht.
Ja, genau. Ich würde gerne die Aufzucht machen, ja.
Mit dem Hintergrund, einfach alles in einer Hand zu haben.
Genau, und die Aufzucht ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung. Willi war ja mal in einem Aufzuchtbetrieb. Ich war auch schon mal in unserem Aufzuchtbetrieb. Die sind natürlich ganz süß, die Küken, aber es ist auch viel Arbeit. Aber ich denke, dass das Sinn macht, gerade weil, was Willi eben gesagt hat, mit der langen Fahrt und dieser Futterpause. Und ja, man hat irgendwie auch alles in einer Hand und die eigene Verantwortung.
Und persönlich für euch, habt ihr da Punkte, die ihr sagt, hey, das sind noch Themen, die wir anpacken wollen auf unserem Betrieb?
Erstmal nicht, aber da kommen bestimmt noch welche dazu.
fertig machen. Morgen seht ihr was auf Social Media und dann sagt ihr, okay, hey, das müssen wir jetzt auch machen.
Noch mehr Pferdeboxen.
Noch mehr Pferdeboxen.
Das sieht nicht so aus, als wärt ihr euch da so einig. Deswegen finde ich auch so cool, dass wir ja heute hier mit euch zusammensitzen durften und wir beide ein bisschen mehr über Puten dazu lernen durften, so wie viele hoffentlich auch, die ja das jetzt hier zuhören.
Und jetzt noch ein kleiner Appell, also grillt mehr Pute, probiert es aus. Also wir haben es wirklich versucht, heute sexy zu machen. Also Pute ist sexy, also probiert es einfach mal aus.
Ja, schön, dass ihr beiden da wart. Danke für euer Kommen und eure Zeit.
Ja, vielen Dank. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Ihr habt euch auch gut geschlagen.